Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim Bully Special. Heute das erste Mal mit mir, Julius Eid, als neuer Moderator, der durch das Format führt und zumindest in Teilen mit der Rückkehr zum alten Format, was in der letzten Saison mir auch als Gast sehr viel Freude bereitet hat, nämlich, dass wir mit unterschiedlichen Fans über verschiedene Partien reden. Das tun wir für jede Partie einzeln und das tun wir jetzt in diesem Teil eben über das Spiel, das vielleicht die größte Aufmerksamkeit an diesem Wochenende verdient, denn es ist das große Derby in Deutschland. Es ist Zeit, dass Dortmund nach Schalke reist und dafür habe ich heute an meiner Seite als Experten, der uns hier ein bisschen über dieses Spiel erzählen wird, Christoph Albers vom BVB-Podcast auf meinsportpodcast.de, auch hörbar dem Dortmund-Podcast mit, ja, auch mir, Julius Eid. Also es ist auch ein bisschen Cross-Promo, die ich hier direkt reingeschmuggelt habe. Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, Julius, schön, dass du mich zu Gast hast heute. Meine Premiere beim Bully Special und ich freue mich natürlich dabei zu sein und dann gleich so ein Kracher von Spiel, ne?
Das auf jeden Fall. Das Derby hat zu Recht einen großen Namen, ist intensiv. Das hat man auch in der letzten Saison gesehen. Lass uns, bevor wir über Dortmund reden, erstmal ein bisschen auf die Schalker gucken, die das Ganze ja als Heimspiel ausrichten werden. Die sind auf Platz 7 im Moment, hätten am Wochenende sogar die Tabellenführung sich holen können. Ist ja alles sehr dicht beieinander. Und obwohl sie jetzt mittlerweile wieder 3 Plätze hinter Dortmund in der Tabelle stehen, ein Punkt, hat man das Gefühl, dass bei Schalke die Stimmung deutlich besser ist?
Ja, ich glaube, bei Schalke hat niemand mit so einem starken Saisonstart gerechnet. Seit Trainer wechselt im Sommer, einige personelle Veränderungen, auch auf Führungsebene. Und mit der sehr schwachen letzten Saison im Rücken hat man natürlich jetzt nicht gleich davon geträumt, an die Tabellenspitze zu springen nach dem 8. Spieltag. Aber die Saison bisher lässt sich sehr gut an und auch die letzten Spiele, auch wenn die Ergebnisse ein bisschen zurückgegangen sind, unentschieden gegen Köln, Niederlage gegen Hoffenheim, waren da durchaus gute Aspekte dabei. Also ich habe mir jetzt das Spiel gegen Hoffenheim auch über die volle Länge angeguckt und über weite Strecken war Schalke da auch die bessere Mannschaft. Hätte eigentlich, denke ich, auch durchaus Sieger vom Platz gehen können. Erst die Einwechslung von Ilas Bebou, der mit seinem Tempo eine absolute Waffe war, hat da tatsächlich eine Veränderung herbeigeführt und da kann man sich als Schalker dann durchaus ärgern, dass da nicht mehr drin war. Und auch wenn man ein bisschen zurückblickt an den Anfang der Saison, auch die Niederlage gegen den FC Bayern war jetzt auch in der Höhe nicht unbedingt verdient, so dass man insgesamt ein Fazit ziehen muss, dass die Schalker einen sehr guten Saisonstart hingelegt haben. Und das andere Spiel, was mir da sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist das Spiel gegen RB Leipzig. Da hat man gezeigt, was mit dieser Mannschaft möglich ist und dass man auch eine Spitzenmannschaft richtig ärgern kann. Und da musste ich sagen, haben sie mir richtig Respekt abgenötigt.
Und David Wagner als Trainer, der wird ja immer wieder in Verbindung gebracht mit dem Mann, den sie in Dortmund in Teilen immer noch schwer vermissen, mit Jürgen Klopp. Was kommt denn da auf Dortmund zu? Wie viel Klopp steckt in Wagner?
Ich glaube, das ist ein Vergleich, der ihm gar nicht unbedingt so lieb sein dürfte, aber was sie natürlich verbindet, ist der extrem aggressive Ansatz. Auch Schalke fokussiert sich sehr stark auf ein sehr aggressives Pressing und natürlich auch auf ein sehr aggressives Gegenpressing. Sie spielen sehr mutig, sie attackieren forsch, oft relativ mannorientiert, stören die Gegner schon früh im Spielaufbau und versuchen so natürlich den Spielfluss des Gegners auszuhebeln. Ich erwarte auch, dass das am Wochenende der Fall sein wird. Ansonsten ist der Ansatz allerdings durchaus unterschiedlich im Vergleich zu Jürgen Klopp. In der Regel spielt Wagner mit einem 4-1-2-1-2, also mit einer Raute im Mittelfeld im Grunde. Das heißt, dass man relativ stark das Zentrum verdichtet, den Ball über die Außen treibt und dort versucht, die Balleroberung zu kreieren. Bei Liverpool würde ich sagen, lässt Jürgen Klopp einen durchaus komplexeren Ansatz spielen, ebenfalls ein bisschen konservativer, was die Außenverteidiger anbetrifft. Aber nichtsdestotrotz ist die Quintessenz dessen, was man versucht, ähnlich. Aber da sollte man vielleicht auch nicht zu viel Parallelen suchen, wo sie gar nicht da sind, auch um beiden Trainern einzeln gerecht zu werden.
Gut, dann eine letzte Frage noch zum Gastgeber, bevor wir zu den Gästen gehen. Spieler der Saison für viele Schalker-Fans bis jetzt dürfte wohl Amine Harit sein. Würdest du das auch so unterstreichen? Ist der so wichtig wie jetzt auch Berichte, die sogar einen Interesse aus Barcelona irgendwie andeuten? Ist der so wichtig für Schalke? Ist das korrekt, dass das der Spieler ist, auf den man auch aus Dortmunder Sicht vielleicht am Wochenende am meisten aufpassen muss?
Man muss sicherlich sagen, dass Amine Harit die größte Quelle der Kreativität ist bei Schalke. Am Ball sehr elegant, sieht gute Pässe, ist sehr gut in der Bewegung in die Tiefe, mit seinem Dribbling natürlich sehr gefährlich und in dieser Saison auch durchaus torgefährlich. Hat er auch schon 4 Tore erzielt, also muss man sagen, dass er faktisch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für Schalke. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass andere Spieler sehr wichtig sind für Schalke. Ich finde, Suat Serdar hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt, war sehr wichtig für die Balance. Und man hat jetzt auch gegen Hoffenheim gemerkt, dass er nicht auf dem Platz stand, wurde von Alessandro Schöpf ersetzt und der konnte ihn, glaube ich, nicht gleichmäßig ersetzen. Und ich würde auch sagen, dass der tiefe Sechser, dass Omar Mascarell absolut erfolgskritisch ist. Also wie gesagt, er spielt seine Rolle sehr gut, ist ein sehr guter Verbindungsspieler, hat jetzt gegen Hoffenheim auch keinen guten Tag, aber war ansonsten, glaube ich, einer der stärksten Schalker in dieser Saison. Und ich glaube, wenn Dortmund das Spiel von Schalke unterbinden will, dann sollte man sich vor allem auch darauf konzentrieren, dass man Mascarell isoliert und versucht sozusagen schon da im Prinzip den Spielaufbau zu stören. Nichtsdestotrotz ist Harit wahrscheinlich der größte Unterschiedsspieler im Kader von Schalke mit der größten individuellen Qualität. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Aber um nochmal darauf denn anzuspielen, das Gerücht, dass er bei Barcelona im Gespräch ist, das sehe ich jetzt noch nicht. Dafür fehlt ihm die Konstanz. Dafür hat er das noch nicht auf höchstem Niveau nachgewiesen. Dazu ist er ein komplizierter Charakter. Also ich glaube, so weit müssen wir an dieser Stelle noch nicht gehen.
Wir wollen auch nicht dahin gehen, sondern weiter, und zwar Richtung Dortmund. Die kommen jetzt eben zum Derby angereist, hatten vor der Länderspielpause ja 3 2-2s in Folge, alle späte Gegentore erst, die das dann eben kippen lassen haben zu Punkteergebnissen, die den Schwarz-Gelben nicht so geschmeckt haben dürften. Und jetzt hat man am Wochenende gegen Gladbach dann zurück in die Erfolgsspur gefunden. 1-0, was sehr umkämpft war. Was ziehst du daraus? Was glaubst du, wie wird Dortmund jetzt auch gegen Schalke auftreten können? Haben sie da schon viel Selbstbewusstsein jetzt zurückgewonnen oder ist das noch ein längerer Weg, um wieder in die gewünschte Spur zu finden?
Ich glaube, alles an Selbstvertrauen ist natürlich noch nicht wiederhergestellt. Gerade die letzten Minuten haben es auch gezeigt, dass das ganze Fundament auf sehr wackeligen Beinen steht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war das ein sehr wichtiger Schritt. Man hat gesehen, wie emotionalisiert die Mannschaft und auch der Trainer waren. Endlich ist das Erfolgserlebnis auch damit gekommen. Man hat die richtigen Schlüsse gezogen, hat sich auf den Gegner eingestellt, sich deutlich besser und auch aktiver präsentiert. Und ich glaube, das waren sehr wichtige Punkte. Also von daher glaube ich, dass man mit einem ganz guten Gefühl in das Spiel geht, also zumindest auch jetzt in der Tabelle wieder ein bisschen sicherer steht. Und ich glaube auch, dass das für große Entlastung gesorgt hat, auch zumindest erstmal fürs Erste ein bisschen Druck von Trainer und Mannschaft genommen hat. Dazu ist ja dann auch wieder ein Jadon Sancho da, der sicherlich auch eine Waffe ist. Und von daher glaube ich, dass Dortmund eigentlich recht frohen Mutes in dieses Spiel gehen kann, auch wenn das Spiel natürlich für Dortmund, so fair muss man auch sein, nur ein Spiel in einer Reihe von Highlight-Spielen ist.
Du sprichst es schon an, Jadon Sancho war aus disziplinarischen Gründen außen vor am Wochenende, soll schon gegen Mailand zurückkehren, das hat Zorc schon am Spieltag angesagt. Dazu Marco Reus jetzt nicht mit in Mailand, dürfte aber am Wochenende fit sein. Ausfallen wird höchstwahrscheinlich nur Paco Alcácer. Wie bewertest du den Ausfall des Spaniers weiterhin? Dürfte das auch gegen Schalke? Ist es eine problematische Personalie, dass man da jetzt eben keinen richtigen Stürmer mehr aufbieten kann?
Also Paco Alcácer ist natürlich mit seiner Kaltschnäuzigkeit vorm Tor sehr, sehr wichtig und hat in der Saison auch schon nachgewiesen, dass er die Rolle sehr gut spielt, aber ich sehe das gar nicht mal so unglaublich problematisch. Gerade auch, weil zum Beispiel mit Salif Sané da ein sehr aufmerksamer Innenverteidiger ist, der körperlich auch sehr stark ist. Mit Stambouli auch ein Spieler daneben, der nicht so super beweglich ist. Von daher glaube ich, dass zum Beispiel eine Variante mit Mario Götze, der eine falsche 9 spielen wird und sehr beweglich ist, der sich immer wieder ins Kombinationsspiel einschaltet und auch so Räume für Marco Reus zum Beispiel öffnet hinter der Abwehr. Ich glaube, dass das auch ein sehr gutes Mittel sein kann gegen Schalke. deshalb sehe ich das nicht so problematisch. Mario Götze hat ja zum Beispiel auch in der letzten Saison gegen Schalke getroffen, sogar per Kopf. Also ich sehe, dass Mario Götze zum Beispiel eine sehr gute Alternative wäre, weshalb der Ausfall von Paco Alcácer jetzt nicht so schwer wiegen würde, wie zum Beispiel der Ausfall von Marco Reus oder zum Beispiel ein erneuter Verzicht auf Jadon Sancho. Also ich glaube, dass diese beiden Personalien wichtiger wären.
Dann kommen wir zur letzten Frage in Richtung Dortmunds jetzt nochmal, bevor wir dann noch gemeinsam tippen wollen. Lucien Favre wird ja oft so vorgeworfen, nicht emotional genug zu sein. Das war einer der größten Punkte, dass er eben auch ängstlichen Fußball spielen lässt. Jetzt kommt Schalke auf sie zu, Derby. Du hast es angesprochen, für Schalke ist es wahrscheinlich das größere Highlight, weil Dortmund drumherum eben auch noch andere Spiele hat, mit Inter Mailand jetzt zum Beispiel. Wie schätzt du das Ganze ein? Kann Favre ein Team formen? Kann der BVB in der jetzigen Form auch mental bestehen auf Schalke?
Davon gehe ich tatsächlich aus. Hättest du mich jetzt vor dem Gladbach-Spiel gefragt, hätte ich es vielleicht anders gesehen, aber beim Gladbach-Spiel war es wunderbar zu beobachten, dass auch Lucien Favre an der Linie richtig mitgegangen ist, dass die Mannschaft alles reingeschmissen hat, mit unglaublich viel Herz gespielt hat, und ich glaube, dass da Beweis angetreten wurde dafür, dass die Mannschaft wirklich auch lebt, emotional ist, und deshalb sehe ich das nicht als so große Schwierigkeit an. Angepeitscht von den Fans, von der ganzen Atmosphäre, glaube ich, wird das Ganze sogar noch leichter sein. Ein großer Motivator wird Lucien Favre sicherlich nicht, und er ist auch auf keinen Fall ein zweiter Jürgen Klopp, der auch von der Linie aus eine Emotion und einen Spirit transportieren kann. Aber ich glaube, letzte Woche oder jetzt am Samstag gegen Gladbach hat er da gute Ansätze gezeigt, die Mannschaft hat gute Ansätze gezeigt, weshalb ich da relativ optimistisch in das Spiel blicke für Borussia Dortmund.
Alles klar, dann haben wir jetzt drüber geredet und dann fehlt uns noch dein Tipp zum Abschluss.
Puh, ja, schweres Ding. Ich bin mal relativ konservativ und sage ein 1-2.
1-2 für Dortmund. Ich tippe 1-3 für Dortmund. Und damit sage ich danke, dass du da warst, Christoph. Christoph Albers vom BVB im Podcast, auch auf meinsportpodcast.de hörbar.
Ja, immer wieder gerne.
Und dann hören wir uns gleich wieder mit der nächsten Partie. Und Christoph verabschieden wir in das wohlverdiente Wochenende. Und dann bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.